bei dem Thema des Heiligen Geistes sind wir heute Abend wirklich auf die Führung des Geistes angewiesen. Denn es besteht die Gefahr, etwas anderes zu sagen, als das, was die Schrift über ihn sagt. Jesus sagt, die Worte, die ich geredet habe, sind Geist und Leben. Das heißt, der Geist Gottes hat sich tief mit dem Wort der Schrift eins gemacht. So sagt Paulus an Timotheus, deswegen, jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit ein Mensch Gottes sei vollkommen und nützlich zu jedem guten Werk. Die Jünger des Johannes in der Apostelgeschichte 19 antworten dem Paulus auf die Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Da sagen sie, wir haben nicht einmal gewusst, dass es den Heiligen Geist gibt. Der Heilige Geist ist in der Kirchengeschichte die wenig bekannte und verdrängte Persönlichkeit der Dreieinigkeit. Und es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn heute übermächtig die Frage und das Verlangen nach ihm gestellt wird. Das Fragen und Verlangen nach ihm wird durch viele neue Aussagen und Erfahrungsformen herausgestellt und hat im Grunde genommen die Christenheit verwirrt und in eine besondere Auseinandersetzung gestellt. Viele Christen fragen sich heute in dieser Auseinandersetzung und stellen folgende Fragen. Habe ich den Heiligen Geist empfangen? Fehlt mir ein wichtiger Teil des göttlichen Segens, wenn ich eine sogenannte zweite Erfahrung, die Geistestaufe genannt wird, nicht habe? Habe ich die geistliche Kraft zum Leben und zum Widerstehen, wenn ich nicht in Zungen rede? Und einige fragen, enthält uns Gott etwas Wichtiges vor, wenn ich bestimmte geistliche Gaben nicht habe? Und sie fühlen sich von dieser Gabe ausgeschlossen. Ich habe manches Gespräch darüber geführt. Und gerade bei diesen Fragen, die ich sicherlich heute Abend nicht alle beantworten kann, das Thema über den Heiligen Geist ist so umfassend, dass man sicherlich länger brauchte, dass ich mal in einem Gespräch mit einem Bruder mir sagen lassen musste, dir fehlt eine wesentliche Dimension des christlichen Lebens. Der Teufel hat zwei Mittel, uns die Segnungen der biblischen Wahrheit vorzuenthalten. Entweder verdeckt er uns die biblische Wahrheit oder er macht sie zum Zankapfel. Die Frage nach dem Heiligen Geist hat leider in der letzten Zeit zu Spaltungen geführt. Brüder und Schwestern verlassen Gemeinden und Gemeinschaften. Paulus sagt im 1. Korinther 12, 13 zu einer Gemeinde, die wohl die problematischste Gemeinde des Neuen Testamentes ist. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Geist getauft, zu einem Leib getauft. Bei all den vielen Fragen, die überall über den Heiligen Geist auftauchen, geht es darum, dass wir das Verhalten der Christen von Beröa lernen. Apostelgeschichte 17, 11. Sie forschten in der Schrift, ob sich's so verhielte. Und sehen Sie, das ist eine Erfahrung, die ich heute immer wieder mache. Man verlernt, biblische Aussagen an der Schrift zu prüfen. Eine der ganz großen Mangelerscheinungen, die ich mehr und mehr entdecke, dass die Frage nach einer grundlegenden biblischen Lehre bei vielen kaum noch richtig gestellt wird. Es geht nicht darum, irgendetwas anzugreifen, sondern zu forschen, die Lehre der Bibel gerade über dieses Thema genau auszuloten, denn falsche Lehre richtet Menschen zugrunde. Als die Schwärmer in Wittenberg sich immer mehr Gehör verschafften, hielt es Luther nicht mehr auf der Wartburg aus. Unter Lebensgefahr und gegen die Anweisung des Kurfürsten verließ er die Burg, um in Wittenberg die klare und gesunde Lehre des Evangeliums zu verkündigen. Und wenn man diesen Brief Luthers an den Kurfürsten von Sachsen liest, welch ein geistliches, ein von Christus geprägtes Selbstbewusstsein er diesem Kurfürsten entgegensetzt, der ihn warnt, die Burg zu verlassen, weil er sich in Lebensgefahr begibt. Für Luther war es unabdingbar, dass das Evangelium ganz neu und deutlich in eine historische Situation hineingesagt werden musste. Wir müssen also zuerst einmal fragen, wer ist denn der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist keine Wirkung. Der Heilige Geist ist auch keine Kraft. Der Heilige Geist ist eine Person, von der Wirkung und Kraft ausgehen. Das müssen wir uns näher ansehen und genau sehen, was die Schrift dazu sagt. Denn der Heilige Geist handelt wie eine Person. Wenn ich jetzt einige Beispiele relativ zügig mache, dann liegt das ein Stück weit an der Zeit. Die Fülle des Wortes ist so groß, dass ich nur einzelne Stellen dazu sagen kann. Ich verweise auf die Kapitel 14 bis 16 bei Johannes. Da wird gesagt, er bleibt in Ewigkeit. Er lehrt und erinnert. Er gibt Zeugnis. Er öffnet unsere Augen für die Sünde. Eines der schmerzlichsten Dinge, die der Heilige Geist tut. Dass er uns den Blick für Sünde öffnet. Er leitet in die Wahrheit. Er hört, er redet, er spricht und er verkündigt. Der Heilige Geist hat Eigenschaften wie eine Person. Er hat einen Willen. Paulus schreibt, er teilt einem jeden das Seine mit, wie er will. Er hat Wissen. Der Korintherbrief schreibt, der Geist erforscht und kennt alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und er hat eine Sprache. 1. Korinther 2, 13. Wir reden davon mit Worten, sagt Paulus, wie der Geist lehrt, in geistlicher Sprache. Man könnte das weiterführen. Es gibt wesentliche Eigenschaften dieser Person, die noch weiter ausgedrückt werden können. Der Heilige Geist weist Namen einer Person aus und weist sich als Gott aus. Er ist der Geist des Herrn, der Geist des Vaters, der Geist Jesu, der Geist Christi, der Geist des Sohnes. Es überrascht nicht, dass der Geist bald sich mit dem Vater und bald mit dem Sohn eins macht, nämlich eben Dreieinigkeit. Aus den vielfältigen Eigenschaften gehen die Wirkungen des Geistes hervor. Es ist der Geist der Heiligkeit, des Verstandes, der Erkenntnis, der Furcht des Herrn, wie Jesaja sagt. Er ist der Geist des Gebetes, wie es uns der Prophet Sacharja sagt. Der Geist der Kindschaft. Und wenn wir den Geist an den Wirkungen, an der Frucht sehen, er ist der Geist der Liebe, der Freude, der Kraft, der Selbstbeherrschung, der Zucht. Wir können das beliebig fortsetzen. Und zuletzt, wir können den Heiligen Geist behandeln wie eine Person. Wir können ihn belügen, wie Ananias und Sapphira. Wir können ihn verschmähen. Wir können ihm widerstehen, wie es in der Apostelgeschichte 7,51 gesagt wird. Oder wie Paulus es ausdrückt, wir können ihn betrüben. Ich sage nachher noch etwas dazu. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Aber wir können uns ihm auch ganz öffnen. Dem Heiligen Geist unsere ganze Person zur Verfügung stellen. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Die Einheit dieser drei Personen, die wir logisch nicht erklären können. Aber diese Einheit dieser drei Personen hindert nicht daran, dass jede von ihnen eine besondere Rolle spielt. Johannes erklärt es am eindrücklichsten. Der Vater ist größer als alle. Der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht und erfüllt dessen Willen. Und der Heilige Geist wird vom Vater und Sohn ausgesandt. Der Geist also wird auf die Bitte des Sohnes hin und auf seinen Namen gegeben. Seine Aufgabe ist es, den Sohn zu verherrlichen, indem er ihn in den Herzen seiner Jünger vergegenwärtigt. Das ist es. Der Heilige Geist hat ein Schlüsselwort, an dem er unverkennbar zu erkennen ist, Jesus Christus. Und diesen Namen verherrlicht er, wo immer er ist. Er macht ihn groß. Er stellt ihn in die Mission hinein. Durch ihn ruft er Menschen zum Glauben. Durch diesen Namen holt er Menschen aus der Verlorenheit heraus. Jesus Christus ist das Schlüsselwort des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist verherrlicht sich deswegen nicht selbst. Er verselbstständigt sich auch nicht, sondern er weist immer in allem und durch alles auf den hin, den Gott berufen hat, Jesus Christus, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Die zweite wichtige Frage: Wie empfange ich denn nun den Heiligen Geist? Viele haben Fragen dort. In dem Gespräch Jesu mit dem Theologen Nikodemus wird diese Frage grundlegend angesprochen. Jesus sagt zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben oder von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es geht also um eine neue Geburt. Paulus spricht im Brief von Titus von der Wiedergeburt. Wir wissen, wie beladen dieser Begriff heute ist, weil der gleiche Begriff auch in der Anthroposophie verwendet wird. Ja, deswegen müssen wir einfach wirklich tief immer hineinhorchen in das Wort, was es eigentlich meint. Wiedergeburt ist das Wunder, wodurch die Seele eines Menschen erweckt wird und neu geboren aus der tiefen Trennung von Gott. Durch ihn, durch diese Geburt, empfängt der Mensch ewiges Leben. Und Jesus macht dem Nikodemus deutlich, wie das geschieht. Er sagt ihm: Wer aus Fleisch geboren ist, der ist Fleisch. Aber wer aus dem Geist geboren ist, der ist Geist. Aus dem Geist geboren. Der Heilige Geist bewirkt das im Herzen eines Menschen in uns. Also deswegen sagt Jesus: Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Und Paulus vertieft im Epheserbrief die Worte Jesu auf vielfältige Weise. Ich nenne nur mal einige Stellen. Eine Stelle, Epheser 2, Vers 5. Er sagt: Die wir durch unsere Übertretungen tot waren, sind wir mit Christus lebendig geworden. Christus ist das Synonym des Heiligen Geistes. Überall dort, wo wir Christus lesen, können wir auch den Heiligen Geist einsetzen. Wir sind mit Christus lebendig gemacht. Also nicht eine Entwicklung bewirkt die Erneuerung, die Erlösung, unsere Errettung, die Veränderung oder totale Veränderung unseres Herzens, also gemeint eine geistliche Evolution, bei weitem nicht, sondern es ist eine tiefe Revolution. Eine totale Veränderung ist für unsere sündige Seele notwendig. Es geht nicht um ein Bessern, es geht nicht um ein Ausbessern, es geht nicht um ein Verbessern, sondern es geht um ein totales Neuwerden in Christus. Ist jemand in Christus, erst dann ist er eine neue Kreatur. Und das vermag nur der Geist Gottes. Wie geschieht das? Oder wann geschieht das? Wann findet Wiedergeburt statt? Und sehen Sie, da müssen wir uns eigentlich zwei Begriffe sehr deutlich machen. Zwei Begriffe, die wir ein Stück weit unterscheiden und erklären müssen. Nämlich die beiden Begriffe, den einen hatten wir gerade, der Wiedergeburt, und den auch in frommen Kreisen beladenen Begriff der Bekehrung. Was haben diese beiden Begriffe auf sich? Wiedergeburt, wie wir gerade hörten, ist das Wirken Gottes. Das erkennbare Wirken Gottes und auch oft das spürbare Wirken Gottes. Jeder, der zum Glauben gekommen ist, hat gemerkt, dass er plötzlich von Gott ergriffen worden ist, dass der Heilige Geist ihn drängte, ohne dass er das erklären konnte. Und dabei kann man nun eins feststellen. Und jeder mag das vielleicht auch vor seinem Gläubigwerden erlebt haben, nämlich, dass Gott uns eine erschreckende Freiheit gegeben hat. Es ist ja manchmal erschreckend, welche Freiheit Gott uns gegeben hat. Nämlich, dass ich ja, wie ich das gerade sagte, mich gegen dieses Wirken des Geistes stemmen kann. Ich kann dem Geist ja widerstehen. Ich kann dem Geist ja absagen, ich kann ihn negieren, brauche einfach gar nicht zuzuhören. Und dann sagt Jesus in der Offenbarung schlicht und einfach, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, das Wirken des Geistes. Wenn jemand die Tür öffnet, der Geist Gottes ist ein sensibler, ein höflicher, ein taktvoller Geist, der nicht zwingt und nicht drängt. Er lässt uns die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Aber er will, dass wir Ja oder Nein sagen. Und er will es hören, dass dieses Ja da ist. Und sehen Sie, das ist Bekehrung. Bekehrung, das ist mein Part. Dass ich schlicht und einfach zu dem Wirken Gottes, das ich erkenne, ein schlichtes und einfaches Ja sage. Ja, Herr, ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Die Bedeutung dieses Ja ist nicht so groß. Im Gegensatz zu dem, was wir geschenkt bekommen. Es ist das Geringste. Gottes Wirken ist viel, viel größer. Es ist ja letzten Endes nur ein Stammeln, ein Einbringen, das, was Gott letzten Endes in uns bewirkt hat. Aber Gott will mein Ja. Und zwar deutlich und vernehmbar. Wir brauchen uns dessen nicht zu rühmen. Paulus sagt das sehr schön im Galaterbrief, von mir sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes, durch das mir die Welt und ich der Welt gekreuzigt bin. Das ist das Rühmen. Wiedergeburt und Bekehrung. Ein ganzheitlicher Prozess. Das Ja zu dem, was Gott wirkt. Und sehen Sie, in vielen Gesprächen geht es dann auch immer wieder darum, dass gesagt wird, ja, ist eigentlich das Christsein nicht ein langer Prozess? Manche sagen auch, ich habe eigentlich nie richtig Ja zu Gott gesagt. Bin ich dennoch Christ? Ich möchte einfach das zum Nachdenken einfach mal mitgeben. Wir alle haben eine Entwicklung mitgemacht. Und bevor ich Ja zu Gott gesagt habe, eine lange Entwicklung gemacht. Aber diese Entwicklung, die ich mitgemacht habe, oder vielleicht auch Sie, hat mit einem ganz klaren, einem bedingungslosen Ja geendet. Und damit begann der Prozess. Versetzt von der Finsternis ins Licht. Dieses Ja Gott zu Gott, er will es hören. Er will, dass wir die Tür aufmachen. Und es ist ein Punkt im Leben eines Menschen, an dem man immer und immer wieder zurückgehen kann. Und sehen Sie, ich vergleiche das immer gern mit der Trauung. Wir leben ja in einer Zeit, in der immer mehr Ehen ohne Trauschein Leute so zusammenkommen. Man will sich ein Stück weit das Hintertürchen auflassen. Man scheut die letzte Verbindlichkeit. Man hat Angst vor Treue. Es könnte einem zu nahe gehen. Bei der Ehe sage ich schlicht und einfach Ja zum Partner, bedingungslos. Ich will dir treu sein bis zum Tod. Das ist ein herrliches Bild für die Entscheidung für Christus. Ich will dir treu sein bis zum Tod. Aber dieses Ja, dieses unbedingte Ja, ist ein Wirken Gottes, worauf der Heilige Geist eine Antwort will. Durch den gesamten Akt Wiedergeburt und Bekehrung empfangen wir ewiges Leben. Das ist das Großartige. Ewiges Leben beginnt nicht mit dem Tod, sondern ewiges Leben beginnt in dem Augenblick, in dem ich Frieden mit Gott habe, durch unseren Herrn Jesus Christus, sagt Paulus. Und deswegen kann Jesus uns ein Wort so nachdrücklich ans Herz legen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, wer dem glaubt, sehen Sie, in dem Augenblick, wo Wiedergeburt und Bekehrung als ein ganzheitlicher Akt geschehen ist, da entsteht Glaube, nirgendwo anders. Das ist das, was das Neue Testament mit Glauben meint und unterscheidet sich von den vielen Glaubensbedeutungen in unserem Leben. Wer gläubig ist, hat sich mit Jesus eins gemacht. Und Jesus sagt, wer dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in ein Gericht. So was Großartiges. Wir kommen nicht in ein Gericht, sondern wir sind vom Tode zum Leben durchgedrungen. Johannes 5, Vers 24. Ich bitte Sie, diese Stellen auswendig zu lernen. Sie können in gefährdeten Situationen unseres Lebens eine ungeheure Bedeutung haben. Ja, das sind die Trostworte, die uns nachher halten und tragen werden. Und Jesus ergänzt in Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Er bestätigt das durch den Glauben. Und das ist eben die Folge der Wiedergeburt. Wir können also, ohne dass wir arrogant oder hochmütig wirken, sagen, wir haben ewiges Leben. Glauben Sie das? Glauben Sie, dass Sie ewiges Leben haben? Jesus spricht uns das zu. Es ist nicht etwas, was ich mir einfallen lasse, sondern da steht da. Baue ich mein Leben darauf, was der Geist auch in dem wirkt, was das Wort hier sagt. Dass wir, wenn wir morgen von hier weggehen, wissen, dass wir in die offenen Hände Gottes fallen. Nun gibt es in diesem Prozess und in diesen Aussagen weitere Hinweise aus dem Wort. Kurz vor der Himmelfahrt sagt Jesus seinen Jüngern, Apostelgeschichte 1, Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Was ist die Taufe des Heiligen Geistes? Und an diesem Begriff entstehen heute viele Fragen. Was ist die Taufe des Heiligen Geistes? Ich möchte noch einmal den schon erwähnten Vers aus 1. Korinther 12, 13 zitieren. Denn wir sind, sagt Paulus, in einem Geist alle zu einem Leib getauft, ob Juden, ob Griechen, ob Sklaven, ob Freie, und sind alle mit einem Geist getrennt, alle mit einem Geist. Die Taufe des Geistes ist der Akt, durch den uns also Gott zu Gliedern im Leib Jesu macht. Steht da. Wir werden Glieder in der Gemeinde Jesu. Jesus sagt in seiner Voraussage auf das Kommen des Geistes, Johannes 14, 20, am selben Tage werdet ihr das erkennen, dass ihr in mir seid und ich in euch. Durch diesen Hinweis auf Pfingsten wird der sündige Mensch in Gott getaucht und empfängt durch den Geist den Glauben an eine ganz neue Stellung in Gott. Epheser 2, 6. Mit ihm sind wir auferweckt und haben Sitz in der Himmelswelt mit Jesus Christus. Die Taufe des Geistes ist das Handeln des Gottes, durch den Gott, durch seinen Geist, den gläubig gewordenen Mensch in eine neue Stellung in Christus hineinsetzt. Es geht also bei der geistlichen Taufe nicht um einen geistlichen Zustand, dass wir eine besondere Erfahrung machen, sondern es geht darum, dass wir in den Zustand versetzt werden, dass wir in Christus sind. Das ist ja das Thema, was Paulus vor allen Dingen im 2. Korintherbrief hat. Wir sind in Christus. Und sehen Sie, wenn es um die Taufe geht, über die ja auch im Leib Christi so viel diskutiert worden ist, dann meine ich, dass es nicht deutlicher sein kann als das, was Paulus uns im Römerbrief Kapitel 6 sagt. Was ist eigentlich Taufe? Wir halten uns ja so oft an äußerlichen Dingen, die sicherlich wichtig sind. Aber die eigentliche Taufe ist, ich bin mit Christus gestorben und auferstanden. Das ist Taufe. Sein Glaubens, ein geistlicher Akt, gewirkt durch den Heiligen Geist an meinem inwendigen und an ihrem inwendigen Menschen. Das ist geistliche Taufe, gewirkt durch den Geist an unseren Herzen. Und es gibt nur eine geistliche Taufe. Auch wenn es dafür verschiedene Ausdrücke gibt, wie sie Paulus benutzt oder auch Jesus benutzt, die Taufe mit dem Heiligen Geist, mit Christus getauft, auf seinen Tod getauft. Es ist das Thema in Variationen um eine Sache. Wann ereignet sich das denn nun? Taufe mit dem Heiligen Geist und Wiedergeburt sind ein und dasselbe Ereignis. Ein und dasselbe Ereignis. Nirgendwo in der Bibel gibt es eine Stelle, dass es eine zweite Erfahrung geben muss. Die tiefste Erfahrung, die wir erleben können, ist der Anfang, wo Christus uns durch in der Wiedergeburt durch seinen Geist ergreift und uns durch seinen Heiligen Geist zu einem neuen Leben eintaucht und wieder auftauchen lässt. Und Johannes erklärt das nun in seinem ersten Brief sehr eindrücklich. Ich mache das mal sehr kurz. Der erste Johannesbrief. Johannes sagt, Menschen, die durch den Geist aus Gott geboren sind, haben drei Zeichen. Und er nennt das auch, dass er den Begriff des Gezeugt- und des Geborenwerdens nennt. Er sagt in Johannes 5, 1. Johannes 5, 1, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt. Zweitens, 1. Johannes 4, 2, denn die Liebe ist aus Gott, schreibt er. Und jeder, der so liebt, also die Liebe aus Gott hat, ist aus Gott gezeugt und erkennt Gott. Und das dritte, 1. Johannes 2, 29, jeder, der die Gerechtigkeit tut. Und hier ist die Gerechtigkeit gemeint, mit Gerechtigkeit gemeint, die Gerechtigkeit, die vom Kreuz herkommt, die geprägt ist durch Vergebung und Barmherzigkeit. Nämlich die in der Gnade Jesu Wurzel, diese Gerechtigkeit, durch die Luther zum Glauben kam. Jeder, der diese Gerechtigkeit tut, ist aus ihm gezeugt. Dreimal dieser Begriff, geboren sein auf dreifache Weise aus Christus. Zusammenfassend, ist die Taufe des Geistes oder mit Heiligem Geist getauft werden für uns alle? Oder gibt es da einen Unterschied? Gibt es Abstufungen? Oder gibt es Christen erster und zweiter Klasse? Eine, die den Heiligen Geist mehr und die den Heiligen Geist weniger haben? Paulus sagt an die Gemeinde in Korinth, denn wir sind alle mit einem Geist zu einem Leib, alle. Und er schreibt an die Korinther, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch Jesus Christus. Jeder, der zum Glauben gekommen ist. Und das macht fröhlich. Wir stellen fest, in der Wiedergeburt empfangen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Er kommt zu uns. Jesus hat seinen Jüngern im Voraus auf die Ausgießung des Heiligen Geistes gesagt, der Vater wird euch diesen Beistand geben, damit er in Ewigkeit bei euch sein. Das ist ein interessanter Satz. Ich weiß nicht, ob Sie mal bei dem Satz hängen geblieben sind. Da steht tatsächlich, damit er bei euch in Ewigkeit sei. Der spricht die Jünger persönlich an. Das heißt doch mit anderen Worten, wenn ich einmal vom Heiligen Geist ergriffen bin, dann will er ewig bei mir sein. Und Paulus ergänzt das ein bisschen praktischer. Er bringt ein Bild, er sagt, Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und seid nicht mehr selbst euer eigen? Sind wir von dieser Tatsache überzeugt, dass Wir, die wir glauben, unser Leib ein Tempel Gottes ist, in dem Gott durch seinen Geist Wohnung gemacht hat. Dass er ausgegossen ist in unser Herz. Dass er dort Wohnung macht, dass er uns mit diesem Heiligen Geist erfüllt, oder zweifeln wir daran? Der eine zweifelt, wie schlecht ich denken kann. Ja. Oder wie kann Gott mich gebrauchen? Wie kann Gott bei mir Wohnung machen? Es gibt da so viele Sätze, an denen man zweifeln kann. Zunächst einmal steht das da. Und ich bin so erstaunt, dass das Paulus den Korinthern sagt. Wenn man sich mal die Mühe macht, ich glaube, es hat jemand mal aufgeschrieben, dass in Korinth 13 schwere Sünden vorhanden waren, über die wir heute erschrecken würden. Aber er schreibt es denen. Ihr habt ihn einmal ergriffen und er will in Ewigkeit bei euch sein. Oft sind es auch vielleicht Minderwertigkeitsgefühle, dass wir uns in einer falschen Art der Demut nicht für fähig oder Gott wohlgefällig halten. Gott denkt viel positiver über uns. Das ist ja das Großartige, dass das Kreuz uns doch eigentlich signalisiert, wie groß Gott eigentlich über uns denkt. Aber dieser Zweifel nagt oft. Und so ist es wichtig, sich das wirklich zu vergegenwärtigen, dass der Heilige Geist Wohnung in uns gemacht hat. Die Gemeinden damals in Korinth oder in Rom, die waren nicht besser und nicht schlechter als die Hofackergemeinde. Wenn wir sie kennengelernt hätten, hätten wir gar keinen großen Unterschied gemerkt. Und Paulus spricht ihnen das zu. Aber was ist es denn nun? Geben wir wirklich diesem Geist, der uns geschenkt ist, denn nun Raum? Das ist die entscheidende Frage der Heiligung. Wissen Sie, der Heilige Geist ist uns geschenkt. Ja? Ich brauche keine Zusatzmittel, um den Heiligen Geist zu empfangen. Power! Sondern ich habe den Heiligen Geist. Und den lasse ich mir von anderen Leuten auch nicht ausreden. Sondern die Frage ist, bin ich an meinem inwendigen Menschen bereit, dem Heiligen Geist Raum zu geben? Und da beginnt eigentlich das, was Wachstum ist. Oft stelle ich ja fest, wie sehr man den Heiligen Geist betrüben kann durch schlechtes Denken. Ja, oder dass man ihn vergisst. Oder dass man Dinge tut, die nicht in Ordnung sind. Ich darf Ihnen eines, zumindest nach meinem Verständnis dieser Stelle, so sagen. Dadurch verlieren wir nicht den Heiligen Geist. Wir verlieren den Heiligen Geist nicht dadurch, dass wir ihn betrüben. Es mag sein, dass er sich zurückzieht und dass wir Phasen erleben, wo unser Leben fruchtlos ist. Sehen Sie, wenn es in meiner Ehe mal Streit gegeben hat und ich mit meiner Frau für einige Zeit mal so aneinander vorbeigeht, als wenn man sich nicht sieht, dann ist doch eine Tatsache deutlich, dass wir verheiratet sind. Der Streit bringt uns nicht auseinander. Die Tatsache besteht. Und so ist es auch mit dem Geist. Er lebt in uns, auch wenn wir ihn betrüben. Auch wenn er sich zurückgezogen hat, er kommt in dem Augenblick, wo wir um Vergebung bitten. Das ist doch das Großartige, dass wir weitergehen können, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben und durch die Vergebung, die Gott uns zuspricht, Menschen werden, die aus der Vergebung leben, haben wir ein Leben, wie es Paulus sagt, im Geist. Dazu braucht man nicht Erweckungsprediger zu sein. Das kann man irgendwo, ganz gleich, wo man steht. Und sehen Sie mal, ich will das vielleicht mal mit einem Bild machen. Vielleicht kennen Sie es, aber dieses Bild hat mir immer sehr viel gegeben. Dass unser unser Leib ja mit einem Haus verglichen wird. Und in dem Augenblick, wie ich das vorhin mit der Offenbarungsstelle sagte, dass ich die Tür aufmache und Christus reinlasse, dann steht er im Hausflur. Und in diesem Haus sind nun viele Türen. Und an jeder Tür steht ein Wort. Ich will mal einfach wahllos einige Wörter nennen. An einer Tür steht Geld. An einer anderen Tür steht vielleicht Sexualität. An einer anderen Tür steht vielleicht Jähzorn. Irgendeine Charaktereigenschaft, die schwierig ist. Und dadurch, dass ich Jesus mit der Kraft seines Geistes einmal in mein Haus hineingelassen habe, beginnt er nun langsam an den Türen vorbeizugehen und zu klopfen und zu sagen, gib mir den Schlüssel. Ich will in diese Tür. Ich will dieses Gebiet, das dir Not macht, unter dem du leidest. Dieses Gebiet, was dir ständig Sünde bereitet, immer und immer wieder. Ich will den Schlüssel haben. Sind wir bereit, die Schlüssel auszuliefern? Das ist ein Kampf. Und das ist der Kampf der Heiligung. Nicht, dass das glatt läuft. Aber der Heilige Geist geht mit seinem Wirken an uns vorbei und zeigt uns sehr, sehr deutlich, wie Johannes das im Kapitel 16 sagt, er legt die Finger auf die Sünden. Er legt die Finger auf die schwierigen Gebiete unseres Lebens. Und er geht dran vorbei und sagt, bist du bereit, das auszuliefern? Glaube muss tief im Kampf durchlebt werden, sonst wird Glaube nicht reif. Es kann sein, dass während wir auf einem großen Berg stehen, in den Alpen, und uns die Welt ansehen, da kann man begeistert sein, wie großartig der Herr des Kosmos ist. Man kann sich freuen daran, das ist ja auch schön. Aber dieser Herr des Kosmos, über den man sich wirklich freuen kann, will auch der Herr meines widerspenstigen Herzens sein. Das ist schon ein ganz großer Unterschied. Ich kann ihn Herr des Kosmos sein lassen. Kann staunen, was er geschafft hat. Aber lasse ich ihn mein widerspenstiges Herz bändigen, das ist nochmal was ganz anderes. Und da liegt der große Unterschied, dass Jesus nicht nur unser Heiland ist, sondern dass Jesus auch unser Herr sein will, dem wir zu gehorchen haben. Und das ist eine der wesentlichsten Wirkungen, die der Heilige Geist in uns bewirken möchte, wo wir alle jeden Tag unsere Schwierigkeiten haben, aber wo er durch den Prozess der Vergebung uns immer wieder in der Spur halten möchte. Wenn wir in diese Spur hineingeraten, dann verwirklicht sich das Wort, was Jesus in Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und die Fülle habt. Und diese Fülle geschieht auch im Kampf. Aber gerade dort, wo wir den Sieg durch die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, entsteht geistliche Fülle. Jetzt bete ich noch. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns deinen guten Geist geschenkt hast. Wir wollen dir das immer wieder so sagen, dass wir ihn oft nicht haben wollen, dass wir gegen ihn kämpfen, dass wir ihn beiseite drängen, weil er in unserem Leben oft an Stellen stört. Und doch mach uns offen für ihn, dass wir bereit sind, all die Schlüssel auszugeben an ihn, weil du aus uns Menschen machen möchtest, in denen du durch deinen Heiligen Geist voll wirken kannst. Gib, dass wir Menschen werden, die deine Botschaft hinausbringen. Mach uns zu Menschen, die wirklich auch den anderen sehen, dass er das Evangelium braucht. Schenk uns Menschen, die wir zum Glauben führen können. Gib in dieser Zeit, in der die Werte purzeln und kaum einer noch etwas von dir wissen will, diese durchdringende Bereitschaft, dein Evangelium in der Kraft des Geistes in diese Welt zu bringen. Amen.